Moin, moin. Hier ist die Footballerei. NFL Freischnauze live.
Es ist Montagabend, 19 Uhr. Das bedeutet höchste Eisenbahn für die Footballerei. Die Footballerei hat auch heute die Pforten für euch geöffnet. Nach diesem irren Draft-Wochenende. Sitzt hier natürlich nicht alleine, sondern stehe für euch auch auf.
Jetzt sieht man aber dein Gesicht gar nicht mehr.
So, jetzt läuft müsst ihr doch mich hören. Jetzt
so, Montag 19 Uhr. Ihr seid es gewohnt. Es läuft von der ersten Sekunde an rund bei uns.
Immer alles glatt.
Nach diesem Draft-Wochenende wollen wir euch natürlich auch heute nicht alleine lassen. Apropos nicht alleine lassen, du leistest mir Gesellschaft heute, Max.
Ich bin da, ja. Ich habe einige schlaflose Nächte hinter mir, ja. Aber ist ja auch eine wahnsinnig coole Zeit jetzt gerade wieder. Ne? Da haben wir auch lange drauf warten müssen, nach dem Ende der NFL-Saison. Aber jetzt ist die Draft im Kasten. Jetzt wissen wir endlich, wer, wie, wann, wo und warum überhaupt.
Stolle ist auch noch dabei. Noch können wir ihn weder sehen noch hören. Aber er will sich hier gleich dazuschalten. Wir haben uns nämlich überlegt, wir sprechen ausnahmsweise mal über den Draft, über die Geschehnisse des vergangenen Wochenendes. Habe ich dir gar nicht gesagt.
Nee, wusste ich gar nicht.
Ah, Mist, aber du hast ja alles gesehen, dann kannst du ja einfach mal mitsprechen. Wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was uns aufgefallen ist, sowohl positiv als auch negativ. Wer denn so Gewinner und Verlierer waren am Wochenende? Das können einzelne Teams sein, das können aber auch einzelne Menschen sein. Wir werden natürlich auch noch über Aaron Rodgers reden müssen. Da gab es ja auch eine große Aufregung. Also verlässt er jetzt die Packers oder nicht?
Er steht ja da in deiner kleinen...
Ja, aber schon auch ganz am Rand. Also wir haben ihn jetzt schon ein bisschen außen vor hingestellt.
Ja.
Dann wollen wir natürlich über den zweiten St. Brown-Bruder sprechen, der es auch geschafft hat. Ein Österreicher hat es auch geschafft, unterzukommen in der NFL. Also wir haben ein buntes Potpourri, einen bunten Blumenstrauß für euch geschnürt. Hast du dir alle Runden angeguckt?
Nein, also ja, also ich immer mal wieder, ich bin ein bisschen wie weggeknackt tatsächlich, ja. Ne? Aber es ist einfach so, man wartet so lange drauf, dass man sich dann auch vielleicht nicht irgendwie am nächsten Tag oder so die Zusammenfassung angucken möchte. Man möchte schon wirklich dann auch einer der Ersten sein, die genau wissen, okay, alles klar, in die Richtung geht's. Und man, ich meine, bei so vielen Spielern und die ganzen Needs der Teams und dann geht's ja auch immer darum, wen braucht du und dann sind aber auch noch Spieler verfügbar, die ja eigentlich, die man eigentlich draften muss, weil sie so gut sind, weil sie vom Ranking her einfach so weit oben sind. Und das halt auch zu beobachten und auch zu sehen, was für ein Apparat dahinter steckt. Also mal einmal diese sehr entertainige Verpackung, die der Draft ja hat und der auch mit viel Lachen, viel Emotionen und viel meme-tauglichen Situationen bestückt ist.
Ja.
Und dahinter aber das absolute Business, ja, diese absolute Vorbereitung, wochenlange harte Arbeit. Und da sitzen ja nicht ohne Grund irgendwie 15, 20 Leute, sondern jeder hat da eine bestimmte Aufgabe. Und die muss er halt irgendwie dann auch, da muss er im richtigen Moment abliefern. Und die Zeit ist wirklich knapp und sie wird ja auch immer knapper. Aber es ist schon echt krass zu sehen, wenn so die ersten Runden dann im Kasten sind, was dann passiert auch. So, jetzt klingelt's hier. Gehen wir mal ran.
Ja, mal sehen,
wer es ist. Wer mag das sein? Wer mag das sein?
Es ist der Stolle. Moin, Stolle. Leider sieht man dich weiterhin nicht.
Doch.
Jetzt sehen sieht wir man dich. Dich.
Ja, aber zu...
Aber nur beim Barte des Propheten.
Ja, Entschuldigung, man muss ja hier die Wichtigen singen. Die sind wichtig. Ich muss erstmal alles hier
drunter stülpen.
Gut, dann sortier dich mal. So, Stolle ist auch da. So, jetzt sehen wir dich in ganzer Frische.
Meine Güte, ey. Erstmal, darauf erstmal ein Köpi.
Ja, gute guter Idee. Punkt. Cem, ein Dank an dieser Stelle an König Pilsener und ein Cem auf euch. Andreas Wagner schreibt derweil, kommt Horst Rubesch vorbei. Ja. Wir haben ihn tatsächlich angefragt, ja. Aber Horst Rubesch hat sich jetzt erstmal dafür entschieden, ein bisschen für Ordnung beim HSV zu sorgen. Er könnte es sich vorstellen, nächste Woche zu kommen. Hat dann aber auch gleichzeitig wieder abgesagt, weil sie spielen, glaube ich, erst am Montag. Richtig, Flo?
Regie?
Ja, spielen am Montag. Also kommen am Montag, auch ohne Horst Rubesch, der Montag drauf. Da wollte er dann aber vorbeigucken.
Machen wir so.
Machen super. Wir so.
Passt oder? Auch. Ja. Aber dann ist es ja schon wieder Old News, alles.
Ja.
Und trotzdem.
Stolle, du siehst müde aus. Hast du zu viel Draft geguckt am Wochenende?
Nee, zu viel tatsächlich nicht. Wahrscheinlich eher ein bisschen zu wenig, aber viele andere Dinge halt so. Ne? Also Wohnungssuche. Stichwort Wohnungssuche.
Ja. Stichwort Mietdeckel.
Ja.
Also, wir machen das Ganze wie immer, ihr wisst das, nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Deswegen beteiligt euch auch fleißig in den Kommentaren. Wir wollen auch euch zu Wort kommen lassen. Noch ein Hinweis ganz zu Beginn. Ihr kennt das, NFL Europa Shop ist ein super Shop, wo ihr euch super einkleiden könnt mit Merchandising rund um die NFL. Da sind tatsächlich auch jetzt schon die Draft-Trikots eingetroffen. Könnt ihr euch schon aussuchen, wenn ihr so wie ich bald im Lawrence-Trikot rumlaufen wollt oder im Wilson-Trikot oder im Lance-Trikot oder, dann schaut da mal vorbei. Wir haben euch den Link in die Shownotes gepackt. Tessa, danke, macht sie gerade, postet ihn hier auch rein. Da bekommt ihr nämlich gerade auch noch 20% Rabatt mit dem Promo-Code SECONDDOWN. 2NDDOWN.
Ja, so hätte ich es auch geschrieben.
Richtig.
Ja, also ist ja aber alle mit einer 1 dann drauf, ne? Oder wie sind die, ich glaube schon, ne? Oder?
Ja.
Haben alle so eine 1 da. Weil Nummern, da gab es ja auch wieder einen riesen Aufschlag irgendwie mit den Änderungen dieser Restriktion, was die Nummern angeht. Aber ich glaube, die haben erstmal alle eine 1.
Mhm. Buddha Baker habe ich jetzt auch gerade vor der Sendung gelesen, ist jetzt auch die 3
ja.
Und nicht mehr die 32.
Das wird mich total verwirren, glaube ich. Ja. Da will ich echt ein Problem mit haben.
Hat Aaron Rodgers ja auch angemahnt. Oder nee, Tom Brady war
Tom Brady war da nicht so glücklich mit. Ja. Ja, der fand das auch irgendwie, also ich sag mal so gewisse Restriktionen gibt es ja immer noch, aber es ist halt sehr viel, also sehr viele Spieler, gerade so Skill-Positionen, die halt im College mit einstelligen Zahlen, auch Linebacker, die mit einstelligen Zahlen spielen und die natürlich auch gerne behalten würden. So. Aber das war dann doch immer mehr so Kickern und auch dem, ich glaube, Quarterbacks fingen die erst bei 10 an. Nee, da gab es doch auch schon
und drunter. Quarterbacks gab es schon immer. Ja,
immer unter 10, wenn man Drew Brees denkt und so weiter. Aber jetzt geht es halt irgendwie ein bisschen bunter her. Ne?
Stolle, während du noch nicht dabei warst, habe ich unser Programm für heute schon vorgestellt. Sag uns doch einmal einleitend, du guckst ja den NFL-Draft jetzt auch schon seit 1836, seit ein paar Jahren. Wie hat er dir denn in diesem Jahr gefallen? Fandest du ihn so generell gesprochen amazing? Fandest du ihn ein bisschen langweilig? Hast du das bekommen, was du erwartet hast? Also wie fällt da so dein Fazit aus nach diesem Wochenende?
Ich fand ihn wie immer spaßig, unterhaltsam. Die NFL weiß es halt, ja, wie man die Leute entertaint, wie man auch die sozialen Netzwerke mit einbindet. Also die NFL hat es drauf. Ja. Mein Lieblingsbild dieses Drafts war nicht an sich nicht, okay, das macht einen neidisch, der Draft Room der Rams, keine Frage. aber im Hintergrund dieses Bild von Goodell, was sie da hinten drin hatten, in so einem Goldrahmen, einen gemalten Goodell, dachte ich, herrlich. Herrlich, das fehlt eigentlich noch, ein gemalter Kutsche im Studio. Ich finde, der fehlt noch.
Ja, das muss ich auch sagen.
So mit King Kutsche und Originalunterschrift und so, das hat was.
An dieser Stelle vielleicht der kleine Spoiler, die NFL-Kuriositäten, die heute sicherlich ein bisschen zu kurz kommen werden, weil wir doch viel sportlich sprechen werden, die könnt ihr am Mittwoch im NFL-Boulevard mit Max und mir schauen oder hören, wie ihr mögt. Da geht es um die Kuriositäten und auch um,
Bilderrahmen
an der Wand.
Da haben wir Bilder, Hunde, Mütter, alles am Start.
Ja. Ne? Genau, wir wollen es so ein bisschen aufsplitten. Also wir könnten jetzt, glaube ich, über das vergangene Wochenende nochmal 3 Tage sprechen und jeden einzelnen Pick aufdröseln. Aber wir wollen das so ein bisschen machen mit, was uns aufgefallen ist, positiv und negativ. Willst du mal anfangen, Stolle? Was ist dir denn aufgefallen in den vergangenen Tagen?
Ich fand, dass es, wenn der Flo mal aufhören würde, mir ständig Nachrichten zu schicken hier. Also ich fand insgesamt, das war das zweite Jahr in Folge, dass ich fand, dass es jetzt so, also früher war das normal, dass es immer so eine Handvoll Teams gab, wo du dich echt gefragt hast, was haben die geraucht? Was war der Plan? und ich finde, diese Teams, die einfach notorisch scheiße sind und dann auch notorisch scheiße draften, die gibt's nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ich meine, am Ende des Tages, was auch immer an diesem langen Wochenende passiert ist, ob es wirklich gut war, wissen wir auch erst in 4, 5 Jahren. Aber so vom Gefühl her, ich meine, es geht ja immer erstmal darum, was für eine Strategie hat ein Team und welche Needs werden bedient. Ob wir jetzt der Meinung sind, das ist der Cornerback, den die brauchen, oder es ein anderer ist, das sei mal dahingestellt. Aber dieses wirklich eine Strategie haben und wissen und einen Plan und nicht wild dann umhergehen und irgendwas nehmen, das finde ich, es gab 2, 3 Teams, die ein bisschen ins Klo gegriffen haben, aber so insgesamt im Großen und Ganzen, finde ich, ist das sehr eng weit oben, fand ich.
Ja, also ich muss auch sagen, dass, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, klar, Quarterbacks sind immer heiß begehrt, aber es ist eine Passing League, das League ist eine Quarterback-driven League, also Quarterbacks sind das A und O, und die Tatsache, dass allein in der ersten Runde schon 5 Quarterbacks gegangen sind, natürlich auch sehr früh, zeigt natürlich auch, und da war ja eigentlich nicht die Frage, ob sie gedraftet werden, sondern wer jetzt zu wem geht und wer passt wo besser rein. Das fand ich eigentlich super spannend, dass die, wenn du keinen Quarterback hast, hast du ein Problem. Also das ist, da kannst du draften und so viele Witze, du brauchst eben diese Position, die ist einfach so wahnsinnig wichtig. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass gerade so auf der Receiver-Position, die ich ja selber gespielt habe, die Size gar nicht mehr so das absolute Nonplusultra ist oder dieses Complete Package, sondern es ist wirklich, es geht sehr stark in die Richtung Speed, dieser Tyreek Hill-Faktor. Ja, das muss nicht der größte sein, muss nicht der schwerste sein, aber wenn du halt eine 4-2-5 läufst, dann wirst du gedraftet und dann gehst du auch früh. Und Wide Receiver, da gibt's ja einige wirklich schnelle Jungs, die dann auch vielleicht nur 160 Pfund wiegen. Und das ist für die NFL wahnsinnig wenig, ja. Wenn man überlegt, was da für Maschinen am Start sind. Aber wenn die halt so unfassbar schnell sind, dann ist das ein sehr, sehr, also dieser Speed-Faktor, ja, der hat mich da sehr beeindruckt. Und natürlich, was mein Herz immer höher schlagen lässt, das ist ganz klar, dass allein in den ersten 2 Runden 15 Offensive Linemen gedraftet wurden.
Und du hast sehr viel Liebe
für die. Ich habe sehr viel Liebe für die Offensive Line. Und das finde ich natürlich immer großartig, weil das zeigt mir auch, dass die Leute oder die Teams auch verstanden haben, du brauchst einfach da eine funktionierende Maschinerie, und die wird man auch nicht in einem Jahr sich da hinstellen können, sondern das ist halt ein Prozess, genauso wie auch in der Defensive Line. Wenn du da 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahre richtig Gas gibst, dann kannst du da eine richtig starke Truppe aufstellen und dann kannst du die Nano-Scrimmage dominieren. Und deswegen, es muss nicht immer nur der Quarterback sein oder nur der Receiver, oder jetzt sind es ja auch 2 Running Backs in der ersten Runde gewesen, glaube ich. Es sind halt wirklich die Jungs da vorne. Die stehen dann nachher vielleicht nicht unbedingt in der Scorerliste, aber die machen halt den härtesten Job überhaupt. Das hat mich sehr gefreut.
Ich fand es auffällig, also die NFL schreibt im Draft ja immer viele schöne Geschichten drumherum, aber dieses Jahr wurde sie ja noch erweitert durch diese ganzen Reunions.
Ja, habe ich mir auch geschrieben.
Also, dass so Reunion Trevor Lawrence mit Etienne vereint ist, dass Jalen Waddle mit Tua vereint ist, dass Joe Burrow mit Jamar Chase vereint ist, Jalen Hurts und Devonta Smith haben auch schon zusammen College gespielt. Also,
und Urban Meyer hat seinen Titan Luke
verloren. Ganz genau, Urban Meyer hat noch seinen alten Titan irgendwie wieder dazu geholt. Ja. Das fand ich schon auffällig. So Reunions, dafür stand die NFL jetzt bislang nicht stolle, ne?
Ja.
Na gut, früher oder später, irgendwie kennen sie sich doch alle da. Ne? Ist doch eine große Suppe am Ende. Irgendwann sieht man sich immer wieder. Aber ich fand tatsächlich, ich kann mich da Max echt nur anschließen. Das war halt auch sehr deutlich wieder, es ist eine Quarterback-driven League. Wenngleich, ich fand, die größte Überraschung war, dass wir nicht 5 Quarterbacks in den Top 10 gesehen haben. Das war, glaube ich, fast schon in Stein gemeißelt gefühlt, sondern dass wir wirklich den letzten der 5 erst an 15 gesehen haben. Das ist schon eine Überraschung. Aber irgendwie 100 Wide Receiver gefühlt. Ja. Also ich glaube, das gab es noch nie, dass in den ersten 3 Runden jeweils mindestens 5 Wide Receiver weggegangen sind. 8 Quarterbacks in den ersten 3 Runden gab es noch nie im NFL-Draft. Das finde ich schon, und überhaupt der erste Verteidiger an Nummer 7 ist auch das Lowest, seit die NFL den Merger hatte. Also, wenn das nicht für Quarterback-Driven League spricht, dann weiß ich auch nicht.
Also es ist sicherlich nicht ganz einfach, das heute so inhaltlich alles zu strukturieren, weil ja so viel passiert ist, und auch eine Info, das ist auch neu. Heute gibt es tatsächlich mal eine Endzeit der Footballerer Live-Sendung, nämlich heute senden nur bis 20.15 Uhr. Das ist auch eine wichtige Info für dich, Stolle. Du weißt das, glaube ich, noch gar nicht. Wir senden heute nur bis 20.15 Uhr aus Gründen, weil wir dann hier abbrechen müssen. Also ihr könnt euch schon drauf einstellen, ein schönes Stündchen sitzen wir noch zusammen. Und ihr sollt ja auch zu Wort kommen. Gomba666 zum Beispiel fragt auf Twitch dich, Stolle, kann Stolle eigentlich die Bears loben für den Draft? Kannst du das oder bringst du das nicht übers Herz?
Also ich finde, die Bears haben sehr... ich fand, die haben einen guten Draft gemacht. Ich meine, wenn der dann nach den Top 10 noch da ist, der Fields... Da musste da reingehen, war ein völlig nachvollziehbarer Move. Er hat die Chance, was Großes zu erreichen in Chicago, wenn es denn mal ein Ohio State Quarterback packt, schauen wir mal. Und sie haben danach aber auch echt viel getan, um dieses Team, also vor allem die Offense, um ihm das Leben leichter zu machen. Ja, es war ein guter Draft der Bears. Die Sache ist, es gibt nur wenige Teams, die da eher hinten runtergefallen sind. Selbst da fällt es schwer, jetzt wirklich so, also wir gehen ja auch noch drauf ein, jeder nennt noch ein Team, wo er sagt, die haben es verkackt. Und selbst da ist es nicht unbedingt wahrscheinlich so, dass es komplett verkackt wurde. Also ja, die Bears hatten einen guten Draft, hatten sicherlich ein entspannteres Wochenende als die Packers.
Gut. Wer hat dir denn sonst noch so gefallen, Max? Wen würdest du vom Draft-Wochenende positiv hervorheben wollen?
Also von den Teams her muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Browns mir ganz gut gefallen. Die haben eigentlich in allen Bereichen zugeschlagen. Wenn man sich jetzt mal als Vergleich die Cowboys nimmt, die in den ersten 6 Picks, glaube ich, die Defender genommen, was ich auch gut finde, gar keine Frage.
Das ist auch noch nie gab.
Ja, ja, ganz klar. Und glaube ich 8 insgesamt, sowas war es ja. Also 7, 6 hintereinander. Ist, finde ich, die Verteilung der Browns eigentlich ganz interessant. Auch der Fokus, erstmal zu sagen, okay, wir haben eine gute Defense, aber da hauen wir, glaube ich, unsere ersten beiden Draft-Picks auch noch mit rein. Da hast du Greg Newsom von Northwestern, also granatenmäßiger Cornerback. Also wer sich die Highlights angeguckt hat, der weiß, wie man die Position spielen sollte. Ja, absoluter Wahnsinn. Und auch der Jeremiah Owusu-Koramoa. Mit vielleicht doch meine Lesebrille aufsetzen. Auch ein High-Impact-Player, absolut großartiger Verteidiger, großartiger Linebacker. Und dann natürlich in der dritten Runde mit Anthony Schwartz von Auburn, auch so ein, was ich vorhin schon gesagt habe, so einen absoluten Burner. Wahrscheinlich einer der schnellste Spieler, der in der Position irgendwie gedraftet werden konnte. Also das hat mir gut gefallen. Und dann ist auch Offensive Line dabei, Defensive Line, noch 2 Defender, auch noch ein Running Back. Also das Bild, was mir da sehr gut gefallen hat, dass man in allen Bereichen schon mit einem gewissen Fokus, aber in allen Bereichen irgendwie eine kleine Stellschraube hatte und auch immer wieder da den einen oder anderen wirklich guten Mann geholt hat. Also ich denke, dass die Browns in allen Bereichen dann in der Draft wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht haben.
Wir haben in dieser Woche immer so Grafiken, wer denn für uns individuell Draft-Gewinner waren. Da kommen jetzt morgen, übermorgen und überübermorgen auch noch weitere dazu. Ich habe heute den Anfang gemacht, auch mit den Browns, weil ich finde vor allem die Defense der Browns wirklich Monster. Ja. Also die waren ja letztes Jahr schon nicht gut, so schlecht.
Trotzdem sind ja wieder 5 Defender.
Garrett und Denzel Ward. Dann haben sie in der Free Agency John Johnson geholt, Jadeveon Clowney, Malik Jackson, Tech McKinley, also gute Sachen. Dann haben sie, wie du gesagt hast, Newsom gedraftet und Owusu-Koramoa.
Ja,
also die Defense sieht auf dem Papier einfach mega aus.
Also
ich finde auch, der neue GM, Andrew Berry, der nicht so sehr im Fokus steht wie John Dorsey, der scheint da offenbar einen Bombenjob zu machen.
Na, vor allen Dingen 6 von diesen Drafts-Picks sind durch Trades auch entstanden. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Vorarbeit, um da hinzukommen und das machen zu können, ist auch getan worden. Also ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen.
Wie beurteilst du die Browns, Stolle?
Ja, fand war ein guter Draft. Für mich hat am meisten der JOK, nenne ich ihn, dann spare ich mir diesen langen Namen. Owusu-Koramoa, den hatte ich tatsächlich erste Runde gesehen. Ich weiß, bei uns in der Live-Drafterei ist Remo ja extra noch von 26 auf 20 hochgegangen, um ihn zu bekommen. Insofern, dass der so tief fällt in der zweiten Runde, würde ich schon als einen fetten Stil bezeichnen. Ja?
Luca Kösch schreibt oder fragt auf YouTube noch was Interessantes. Wieso lagen die Mocks dieses Jahr so nah am wirklichen Draft eurer Meinung nach? Mocker werden immer besser oder den Teams fehlt zu sehr das exklusive Scouting-Material?
Also ich glaube, dass das Mock-Drafting, ob man da jetzt recht hat oder nicht, das ist am Ende jede Menge Glück. Also ich glaube, es ist natürlich schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt und auch guckt, was sind die Needs der Teams. Aber am Ende des Tages, du weißt ja auch nicht, was da wirklich hinter den Kulissen passiert, ja, und welchen Spieler wer wirklich auf sein Board hat und plötzlich ist er weg oder ist er doch nicht weg, dann tradet einer nochmal vor oder zurück. Das verändert so viel, da kannst du mal mehr Glück, mal weniger Glück haben. Ich finde es eher interessanter zu sehen, bedienen die Teams ihre Needs, ja, und machen sie so, wie man selber denkt oder anders. Also ein gutes Beispiel, die Bengals, erst den Receiver geholt, dann den O-Liner, ich hätte es andersrum gemacht, aber sie haben beide Needs bedient. Ja, also ich finde, da kann man jetzt auch nicht, Mel Kiper, ich glaube, der Draft-Guru schlechthin, mein Gott, der lag auch schon 20 Millionen Mal in seinem Leben daneben. Da fragt keine Sau am Ende nach. Ich sag nur Jamarcus Russell. Ich glaube, der hat noch nie einen Quarterback so in den Himmel gelobt wie Jamarcus Russell damals. Also ich glaube, da hast du mal mehr Glück, mal weniger Glück.
Aber die Tatsache, die du gerade so ein bisschen im Nebensatz angesprochen hast, die Tatsache, dass die viele sich auch die Tapes von 2019 halt einfach angucken müssen, weil relativ wenig gespielt worden ist. Einige Teams haben voll gespielt, andere halb, andere gar nicht oder sehr wenig. Und natürlich musste man sich natürlich den ein oder anderen Spieler dann aus dem Vorjahr noch angucken und da noch viel Tape sichten und scouten und so. Das ist schon eine sehr besondere Draft. Also muss man dieser Impact aus dem 2020, der hat sich dann schon sehr stark bemerkbar gemacht. Und in dem Alter, in dem die Athleten sich da befinden, was kann da alles in einem Jahr passieren? Also meistens natürlich ins Positive gerückt, aber wie viele Spieler, sage ich mal, haben nicht die Chance gehabt auf dieses Breakout-Jahr, ja, wo sie dann in 2020 jetzt plötzlich vorher haben sie durchschnittliche Stats, auch ein Zach Wilson, war auch nicht so die Bombe, aber im letzten Jahr explodiert mit 3600 Passing Yards und 30 Touchdowns bei 3 Interceptions. Also das ist aber in den Jahren davor auch nicht gewesen. Das heißt, so muss man das einfach auch ein bisschen betrachten. Ja. Wer hat das Potenzial, wer hat wirklich viel gespielt und wenn nicht, dann muss man sich halt 2019 angucken.
Ja, habe ich auch das Gefühl, es war dieses Jahr mehr Lotterie irgendwie, ne? Weil einige Spieler natürlich auch geopt-outet haben, wegen Covid und so. Also gerade mir fällt jetzt zum Beispiel dieser O-Liner ein, den die Jaguars geholt haben, Walker Little, der hat 2 Jahre nicht gespielt. Also da krass, haben sie sich jetzt drauf berufen. Ja, vor 2 Jahren war der aber super.
Ja, klar. Aber was kann in 2 Jahren alles passieren? Ja. Das ist ja so. So oder so, ne? Und ich meine, Football spielen, also gut sein ist eine Sache, aber sagen wir mal 2 Jahre nicht wirklich effektiv die Snaps zu nehmen und zu spielen, das ist ein Unterschied. Und auch die Entwicklung, die dir einfach auch fehlt, die du brauchst, um auf diesem Level dann auch zu spielen, ja. Ne? Ja, es gibt ein paar Pros, aber es gibt meiner auch viele, viele Cons dagegen. Also da muss man schon genau hingucken, was auch wie die, also man kann sich eben nicht nur auf die Athletik, du musst gucken, wie sie sich im Live, im Game verhalten, was sie für Plays machen, sind sie Playmaker, was machen sie gut und was machen sie falsch. So, das ist eben die große Frage.
Um einmal den Mock abzuschließen, Stolle, gab es so einen Pick, den du herausstechen würdest, wo du gesagt hast, oha, damit habe ich nicht gerechnet, jetzt könnte es hier richtig interessant werden, der so alles durcheinander gewürfelt hat in deinen Augen?
Nee, tatsächlich, nee. Also
Pits ging nein,
nein, doch, also ja, doch, wenn ich einen pick, dann natürlich, dass die Giants so runtergetradet haben. Dave Gettleman hat in seinem Leben noch nie runtergetradet, er hat es jetzt 2-mal gemacht an diesem Wochenende. Das war sicherlich eine Sache, mit der auch die wenigsten Experten und Mocker gerechnet haben, dass die Giants, aber ist natürlich logisch, ja, da sitzt der Justin Fields ist noch am Start, dann musst du diesen Trade annehmen. Insofern, das war sicherlich im Sinne der Giants eine große Überraschung. Ansonsten, nö, gar nicht. Also war auch kein Spieler bei, wo ich sage, Arizona, Zaven Collins, ich mag Zaven Collins, ich weiß nicht, ob Arizona an 16 Zaven Collins brauchte. Das war für mich so in der ersten Runde ein heftiger Reach. Aber es gibt einige, dass die Raiders Leatherwood nehmen an 17. Ist ein klassischer Mike Mayock-Spieler, aber ist vielleicht an 17 eigentlich zu hoch. Aber das ist genau der Punkt. Jedes Team hat ein anderes Board. Und da können wir da sitzen und sagen, ja, ich hätte den erst an 47 genommen. Das interessiert aber die Raiders recht wenig. Wenn die sagen, der Leatherwood ist genau der Spieler, den wir brauchen und wollen, dann nehmen wir den halt. Also da muss man da als Team auch drüber stehen, ob andere jetzt der Meinung sind, das zu früh, zu spät. Wie gesagt, in 4 Jahren sind wir alle schlauer.
Roshi schreibt auf Twitch, die Panik in Dallas war lustig. Die hatten sich das sicherlich auch so ein bisschen anders erhofft, sind dann aber meiner Meinung nach doch noch mit dem Pick, den sie getan haben, da ganz gut rausgekommen. Was hat dich denn positiv überrascht im Draft? Willst du nochmal eine Mannschaft oder einen einzelnen Spieler hervorheben wollen, Stolle?
Also ich fand, mein schönster Draft waren die Chargers. Ich fand, die haben sehr geil gedraftet, ohne dass es in irgendeiner Form spektakulär oder aufregend war. Aber die Chargers haben einfach ganz cool alles auf sich zukommen lassen und haben einfach wirklich jeden Need richtig gut weggearbeitet. Ich meine, Rashawn Slater, für viele war er am Ende sogar besser als Sewell. Und dann sitzt er da an 13 noch, geil, Haken hinter. Ja, Asante Samuel Jr. hatten nicht wenige in der ersten Runde gesehen, an 47, geil, Haken hinter. Ja, also das waren zwar richtig, richtig die fettesten Needs, die sie hatten, mit zwei richtig, richtig hochbewerteten Spielern abgehakt. Ich mag auch der Palmer, der hat 2018, ist auch so einer dieser Spieler, die du lange nicht gesehen hast, so ungefähr. 2018 hatte der einen Schnitt von 21 Yards pro Catch. Also da ist Big Play Potential, ein Tight End haben sie geholt. Ich mag Chris Rump, den Outside Linebacker, den hatte ich auch vor ein paar Wochen in meiner Sleeper, die ganz groß rauskommen könnten, mit dabei, den mag ich sehr. Ich mag auch den Roundtree, den Running Back oder James, den Tackle in den späten Runden. Das, glaube ich, sind sehr wichtige Backup-Spieler, die eine wichtige Rolle spielen können. Also ich finde, dass die Chargers zusammen dann auch noch mit dem, was sie in der Free Agency vor allen Dingen in die O-Line investiert haben, holla die Waldfee. Justin Herbert hat eine Top-10 Offensive Line auf einmal. Ich glaube, der hatte letztes Jahr über 270 Quarterback-Pressures. Der wird ein sehr entspanntes Leben haben hinter dieser O-Line und das, ja, das möchte der Rest der Liga vielleicht gar nicht erleben, zu was er da noch imstande ist.
So ein bisschen die Doublette zu den Browns. Ne? Auch den Chargers traut man jedes Jahr wieder Großes zu und auch da kommt dann irgendwie im Laufe der Saison dann wieder irgendwelche Knüppel zwischen die Beine und sie schaffen es auch wieder nicht.
Aber Justin Herbert, wie Stolle sagt, unterschreibe ich auch sofort, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und wenn du jetzt eben genau an dieser Stelle irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit gibst, ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Ruhe, ich meine, dann kann der ja komplett explodieren. Und der kann ja trotzdem immer noch aus der Pocket rausbrechen und Big Plays machen und so weiter. Aber vielleicht kann er einfach auch so mit seiner Size und mit seiner Erfahrung auch nach dem zweiten Jahr halt einfach die Bälle sauber verteilen. Sie können guten Rhythmus spielen. Also ich glaube, dass gerade diese Investition dort und die Kombination aus Draft und Free Agency wirklich sehr gelungen ist. Also muss man ganz ehrlich sagen, kann man wirklich so unterschreiben.
Wir geben eure Fragen heute weiter. Stefan Rehmer, da musst du natürlich einmal zur Stellung nehmen. Stolle fragt, wie du denn den Packers-Draft fandest.
Also bei den Packers ist jetzt, finde ich, in diesem und jetzt oder spätestens nach diesem Draft klar, dass gute Kunst und LaFleur eine ganz eigene Linie fahren. So ein bisschen wie Gruden und Mayock. Die haben ihre Liste, die arbeiten sie ab und dann ist gut. Die muss dir nicht gefallen. Ja, aber sie haben wirklich einen Haken, auch hier überall Haken hintergemacht, aber waren die Spieler die man, also ich fand Stokes, hätte ich persönlich gesagt, gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Cornerbacks, ist aber Need gewesen, Haken hintergemacht, den Center, den sie geholt haben, es war auch noch ein Creed Humphrey da, den hätte ich weit höher gesehen, aber sie haben sich halt gesagt, hey, der ist quasi von der gleichen Uni wie Linsley, erinnert uns sehr an Linsley und mit dem hatten wir jetzt nicht so eine schlechte Zeit. Haken in der gemacht. Ich mag Amari Rodgers, mag ich sehr. Ist, glaube ich, genauso ein Spieler, wie in dieser Offense noch fehlt. Weil, mein Gott, die Packers brauchen keinen Number One Wide Receiver. Ich glaube, die haben da einen, der ist gar nicht so schlecht. Aber ein Rodgers ist jemand, der definitiv noch fehlte. Ich fand den Draft solide, hätte mir irgendwie noch höher was gewünscht auf Linebacker. Da sehe ich tatsächlich eine große Schwachstelle. Vor allen Dingen, weil sie auch im letzten Jahr viele Verletzungen auf der Position hatten. Das haben sie nicht bedient, aber ich fand es ein ordentlicher Draft, aber es ist halt ähnlich wie letztes Jahr. Ja? Da sind Spieler bei, wo du sagst, war der eine Runde zu früh, aber gut, die Packers haben ihre Liste, sagen, das ist genau der Spieler, den wir für uns haben wollen, Punkt aus. Und dass sie jetzt nicht durchdrehen und in der ersten Runde 27 Wide Receiver draften, weil ein gewisser Herr Rodgers unglücklich ist, ist, glaube ich, das Richtigste, was sie machen konnten.
Aaron Rodgers, ich habe es einleitend gesagt, ist natürlich auch noch Thema später hier in der Sendung. Darüber müssen wir sprechen.
Ich dachte, das hattet ihr schon.
nee, da haben wir schön auf dich gewartet, Stalle.
Das musst du machen.
Ich finde, zu den Gewinnern muss man eigentlich auch zwei, wenn nicht sogar drei Männer zählen, die A, gar nicht vor Ort waren und B, sich eigentlich nur in ihre, also denen blieb nichts anderes übrig, als sich zurückzulehnen und zu gucken, was da passiert ist. Nämlich das eine ist Sam Darnold. Und das andere ist das Duo Drew Luck und Teddy Bridgewater bei den Broncos, weil sowohl die Panthers als auch die Broncos haben ja Justin Fields verstreichen lassen und sich stattdessen Secondary lieber geholt. Da hätte man natürlich auch denken können, der ist noch da. Ja, wenn so ein guter Mann noch da ist, dann holen wir mal Scheiß auf Sam Darnold oder Scheiß auf Drew Luck und Scheiß auf Teddy Bridgewater, den wir gerade erst geholt haben. Dann schnappen wir uns jetzt Justin Fields, haben sie aber nicht gemacht. Also die wurden nochmal, deren Position wurde nochmal gestärkt. Seht ihr es als Fehler an, dass eins dieser Teams nicht zugeschnappt hat, oder hättet ihr es genauso gemacht?
Also ich glaube, dass Carolina sicher, ich meine, die waren ja schon sehr lange auf der Quarterback-Suche jetzt die letzten Wochen und Monate. Sam Darnold ist sicherlich nicht die Lösung 1 gewesen, das wissen wir alle, die hatten da jemand anders im Auge. Aber ich glaube, sie haben sich dann doch schon sehr zu ihm committed. Bei Denver kann ich es tatsächlich nicht nachvollziehen und war auch teilweise ein bisschen irritiert über den Draft. Also ich fand zum Beispiel, ich finde den Williams ist ein geiler Running Back, ich mag den sehr, ich traue dem sehr viel zu, aber warum Denver in der zweiten Runde hochtradet, um einen Running Back zu holen, obwohl man Melvin Gordon hat, ist für mich nicht nachvollziehbar. Also das war eher so ein Draft für ein Team, was er sah aus wie so ein Draft für ein Team, was eigentlich, so eher die Bucks oder die Chiefs, die sagen, wir haben eigentlich fast alles. Also das sah jetzt nicht aus wie ein Team, was 5 Spiele gewonnen hat und sagte, wir brauchen dringend. Also da hätte ich tatsächlich, es war relativ absehbar, nachdem klar war, Bridgewater geht nach Denver, war relativ klar, okay, die gehen jetzt glaube ich nicht für den Quarterback rein, aber tatsächlich, wenn der da ist, werden wir in ein paar Jahren sehen, ne? Werden wir sehen, ob sie recht hatten oder nicht, oder ob die Bears recht hatten oder wer auch immer.
Ja, oder so, wie Flo gerade sagt, sie wissen mehr und verpflichten in den nächsten Tagen Aaron Rodgers. Dann brauchen sie natürlich auch keinen zu draften. Wenn du GM wärst, du warst ja dicht dran.
Ich war immer sehr
dran. Du hast immer dran geschnuppert an diesem Posten in der NFL. Ja. Würdest du dann so einen Top-Quarterback-Prospect verstreichen lassen? Oder?
Also Stoller hat es ja angesprochen, du weißt nie, was im Backoffice da passiert. Natürlich fragen sie, warum machen sie das nicht? Aber vielleicht haben sie eine kleine Hidden Agenda. Vielleicht ist irgendwo was, wo sie schon viel, viel weiter sind. Aber nochmal, also eigentlich kannst du es dir nicht erlauben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in Cornerbacks zu investieren, kann nie falsch sein, wenn du gute Jungs da hast. Ja, also was die Texans zum Beispiel nicht gemacht haben. Ich glaube, da war gar kein einziger Cornerback dabei, wo ich sage, okay, kann man machen, kann aber auch nach hinten losgehen. Also das war für mich also ein bisschen unverständlich. Aber insofern ist das natürlich immer eine sehr, sehr wichtige Sache, weil du brauchst einfach gewisse Matchups. Du musst einfach gewisse Jungs haben, die du draufsetzen kannst, die auch in der Lage sind, auch mal ein tiefes Drittel oder tiefes Viertel zu spielen, aber eben auch in Situationen mehr auch in eine Man-to-Man spielen zu können in der NFL. Und davon gibt es halt einfach nicht so viele, die auch die Athletik mitbringen, um mit diesem wahnsinnigen Speed dieser Wide Receiver auch mitzuhalten. Ja, das ist schon echt krass, weil du bist ja immer am Reagieren. Insofern finde ich kann man da nicht sagen, dass das jetzt falsch war. Und die Frage ist halt auch allgemein ja immer in der Draft, das finde ich ja immer so super spannend, gehst du den Weg deines Needs oder gehst du den Weg des besten Spielers, der auf dem Board noch ist? So, und deiner Meinung nach. Und das ist, oder vom Ranking her. Und das finde ich immer super spannend, und wenn du das natürlich beides dann mit einer Klappe hinbekommst, umso besser. Ja, du brauchst den, du brauchst die Position und das ist der Beste auf der Position, der verfügbar ist. Boom, ne, haben wir das Ganze.
Hamburg Grille fragt noch so zwischendurch, liebe Grüße, wie überraschend war Lance an 3 für euch?
Also lustigerweise, ich hatte von meinem ersten Mock-Draft an immer einen Quarterback bei den 49ers. Damals saßen sie noch an 12. Und als sie nach 3 hochgegangen sind, habe ich gesagt, die holen Lance. Das fand ich damals einfach too intriguing. Er hatte gerade seinen Pro-Day. Am Ende hatte man das Gefühl, sie waren sich sehr lange nicht sicher, welcher der 3 es sein sollte. Also ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass die 49ers genau wussten, das ist so ein Smokescreen und die wissen genau, wen sie wollen. Ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, auch Kyle Shanahans letzte Pressekonferenz auf die Frage, ob Jimmy G am Sonntag noch im Kader sein wird. Ich weiß nicht mal, ob wir alle noch leben am Sonntag. Das war so eine schwachsinnige Antwort, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, der ist nervös. Der weiß selber nicht ganz genau, was gerade abgeht. Am Ende, ich mag Trey Lance. Ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen für North Dakota State. Ich mag ihn. Er ist wahnsinnig jung. Der ist gerade mal 20, also so Max-Alter ungefähr. Mhm. Ja. Ich glaube, das, was er allen anderen wahnsinnig voraus hat, ist sein Verständnis für die Defense. Also der macht ja selber die Calls und die Audibles. Das ist, finde ich, in dem Alter schon ziemlich geil und siehst du nicht bei jedem. Das, glaube ich, ist ein Riesenplus. Ich glaube, das war auch das, was die 49ers vielleicht am Ende ausschlaggebend fanden. Aber auch hier, wir werden in 4-5 Jahren sehen, ob das der richtige Pick war oder ob es Mac Jones gewesen wäre oder ob es Justin Fields oder Davis Mills gewesen wäre oder Kellen Mond.
Oder vielleicht sogar Zach Wilson, man weiß es nicht. Also das was für Trey Lance halt spricht, ist auch die Tatsache, dass er aus einer Pro-Style-Offense kommt. Also Pro-Style ist sehr eng natürlich Pro-Style, ne? So wie in der NFL viel gespielt wird, mit unheimlich vielen personellen Gruppen. Du hast sowohl einen Titan und zwei Running Backs als auch die 5 Receiver auf dem Feld. Also du bist nicht in einer festen Strategie mit fest 4 Receivern und alles aus der Shotgun, sondern sehr variabel. Das spricht auf jeden Fall für ihn. Ich hätte allerdings gedacht, habe mich ein bisschen gewundert. Also ich finde Zach Wilson cool, sehr cool. Ich mag den, auch wenn er halt noch ein bisschen unbeholfen wirkt und noch ein bisschen schüchtern, ein bisschen ängstlich. Hat man ja auch gesehen beim Draft. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Jets ihn direkt an 2 nehmen. Also da war ich eigentlich so, das hätte auch sein können, dass das ein Justin Fields oder ein Trey Lance wird. Und dann hätte ich die 49ers, hätte ich mir persönlich auch vorstellen können, dass ein Zach Wilson auch zu den 49ers geht, also dann von denen gedraftet wird. Aber ich glaube, dass Kyle Shanahan durchaus sehr glücklich sein kann und sehr zufrieden sein kann mit der Wahl. Also Trey Lance könnte mit seinem Football-Know-how, mit dem, was er bis jetzt gemacht hat, also auch unterm Center zu arbeiten, Geschichten zu machen, wo halt auch ein bisschen Quarterback-Runs mit drin sind, RPOs, also diese Run Pass-Option-Geschichten mit drin sind. Ich glaube, das könnte gut funktionieren und du musst auch immer überlegen, wie viel Zeit hast du überhaupt, einen Quarterback an den Punkt zu bringen, wenn er jetzt, sag ich mal, nicht eindimensional sind sie ja alle nicht, aber wenn sie so immer ein bisschen eingeschränkter sind von ihrem Football-Know-how, von dem Football, das dann aufzubrechen und für die NFL ready zu machen. So, wie viel Zeit hast du dafür eigentlich? Und wie viel, du hast ja kaum Zeit, das wirklich live zu testen. Das heißt, du musst eigentlich im Prinzip die Quarterbacks holen, die aus einem sehr variablen System kommen. Das hilft dir auf jeden Fall. Ich glaube, die sind nicht unglücklich.
Bisschen absurd fand ich, glaube, es war Shanahan, der dann auch sagte, ja, der Erste, der Trey Lance gratuliert hat, war Jimmy Garoppolo. Er freut sich doll auf Trey. Also das ist wirklich jetzt doch also nicht so richtig authentisch. Was meint ihr? Diese andauernden Trade-Gerüchte um Jimmy Garoppolo, sind sie jetzt endgültig vorbei, weil Trey Lance halt wahrscheinlich nicht von Tag 1 ready ist? Oder nehmen die jetzt nochmal richtig Fahrt auf?
Also ich tatsächlich wäre nicht überrascht gewesen, wenn Jimmy G an diesem Wochenende einen neuen Arbeitgeber findet in Foxborough. Aber gut, die haben an 15 Nummer auch nochmal jemanden gefunden. Trey Lance ist, glaube ich, noch nicht so weit zu starten. Ich denke aber, dass wir ihn in der ersten Saison definitiv sehen werden, weil Jimmy G ist ja auch so ein bisschen so ein Glasknochenmann. Das ist am Ende des Tages ein ganz schön teurer Fehleinkauf gewesen. Ja, also die Kohle, die der kriegt für 3,5 Spieler im Jahr, das ist schon ganz schön heftig. Ich habe übrigens, das werde ich auch noch beweisen, die Tage, glaube ich, mal posten irgendwie. Ich habe gerade mal geguckt, an wen mich Zach Wilson erinnert. Der erinnert mich schon an den jungen Kutsche.
Ja, ne? Oha.
Also ja, irgendwie schon,
in der Frisur, ne?
Ja, so ein bisschen so Babyface.
ja, ich bin gespannt auf dieses Foto. Ja. Du bist mir immer noch hier...
Entschuldigung, da möchte ich einmal dazwischen. Ja. Kannst du mir noch fragen, ob...
Habe ich schon geantwortet. Natur pur. Habe ich natürlich schon geantwortet. Du bist mir auch immer noch schuldig, den Text über dich geschrieben von Alex von Kutzkowski. Das wolltest du raussuchen.
Ja, das genau. Ja, das
ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal so eine Geschichte
war. War die positiv? Super positiv. Ja, das war irgendwie der 700. Punkt bei den Blue Devils. Ja. Und ganz toll geschrieben. Und da war auch Megamax mit drin und so. Siehste? Als ob du das wirklich dann auch selber geprägt hast. Nee, war wirklich ein ganz, ganz positiver, ganz
kann
toller
Artikel. Kann ich mich
gar
nicht mehr daran erinern.
Richtig schön. Das mal. Richtig schön. Mache ich. Ja, mache ich ein schönes Foto von und dann wirst du da auch eiskalt. Also auch also eine tolle, du hast ja eine tolle Schreibe, ne? Das kannst du ja auch richtig gut. Ne? Also richtig.
Nimm dir noch ein Getränk.
Ja, gerne. Sehr gerne. Sehr gerne.
Möchtest du noch jemanden Spezielles positiv vorstellen?
Ich freue mich einfach für einen Tight End. Kyle Pitts, Florida. Ich meine, das ist eine Maschine. Ich habe auch ein paar Spiele gesehen. Absolute Granate. Ist auch, aber glaube ich, der höchste Pick eines Tight Ends überhaupt. ja, mit an 4. Also das war schon sehr beeindruckend und ich glaube, dass der auch bei den Falcons einschlagen wird wie eine Bombe. Das ist super. Also das, die, so schlecht ist die Offense der Falcons ja jetzt nicht.
Wobei dir offenbar immer auch noch bereit wären, Julio Jones abzugeben.
Nein, das dürfen sie nicht.
Aber die beiden zusammen in einem Team wäre natürlich
mega. Die sollen das nicht machen, weil das passt so gut. Das könnte wirklich, also gerade die Bälle über die Mitte und der ist sie auch zu nicht zu schade und fängt den Ball in Traffic und dreht sich nochmal raus und ist einfach so ein Übermensch wieder, ja. Das ist wieder so ein Typ, wo du echt fragst, wo wachsen diese Menschen? Ja, das ist schon unglaublich, diese Kombination aus Athletik und Size.
Wir wissen es logischerweise nicht, weil wir nicht in den Räumen waren, aber ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass es einen Trade an Position 4 gibt. War auch ein bisschen enttäuscht, dass da nichts kam. Meint ihr, es gab Trade-Angebote, aber die waren nicht gut genug? Oder meint ihr, die Falcons haben sich eigentlich dann, obwohl sie es anders kommuniziert haben, ein paar Tage vorher, doch gar nichts angehört, weil sie so heiß auf Kyle Pitts waren?
Also ich glaube, die waren
heiß. Ich glaube, da gab es keine.
Stolle?
Ich glaube, da gab es keine. Ich glaube, das war zu hoch für einige. Und ich meine, wenn man sieht, wie weit die anderen beiden Quarterbacks am Ende gefallen sind, glaube ich, dass es an 4 kein Angebot gab, weil sonst, ich meine, das Interesse an Fields war sicherlich da, aber ich glaube, da haben sich einige Teams gedacht, da warten wir ab, weil auch der Preis zu hoch dann ist, um an 4 hochzugehen. Das finde ich zu heftig. Und ich glaube, Atlanta ist am Ende wahnsinnig happy damit. Ich meine, es ist ein deutliches Zeichen, dass sie Hayden Hurst's Fifth-Year-Option jetzt nicht aufgenommen haben, ganz aktuell, sondern eben sagen, war schön mit dir, aber Kyle Pitts ist halt einfach eine brutale Waffe. Das zeigt, glaube ich, schon, dass sie durchaus, dass das jetzt kein Notpick war, sondern schon ein sehr gewollter.
Den muss man holen, sagst du, Max?
Ja, also ich bin auch ein Riesenfan von ihm. Ich finde ihn großartig. Also weil es einfach auch gerade auf dieser Position gibt es nicht so viele, die diese ganzen Aspekte einfach alle mitbringen. Und diese Tight-End-Position ist ja nach der Quarterback-Position in der Offense mit die komplexeste, weil sie einfach so ein Hybrid ist aus so vielen unterschiedlichen Techniken, die du lernen musst. Und es ist einfach der klassische Tight-End. Und er kann ja auch sozusagen diese, man nennt das dann diese H-Back oder F-Position, wo er so der Tight End, der runter von der Linie ist, der so nicht direkt als klassischer Tight End steht, der kann als Slot Receiver draußen, den kannst du auch Outside stellen, auch in der Red Zone und wo auch immer. Und der fängt halt wirklich, und diese Kombination aus Blocking, Running, Catching, Speed, also das ist einfach, da kann man eigentlich nur happy sein, wenn man so einen Ausnahmespieler hat, der so viele Facetten abdeckt. Aber ich glaube, der größte Faktor ist einfach rein fürs Passing-Game, dass der halt die Linebacker, die wird er wahnsinnig machen. Und der Fokus für die Safeties kann dann auch nicht nur auf die Outside-Receiver gehen. Die müssen halt sehr, sehr aufpassen, dass der nicht über die Mitte durchbricht und dann für 60 geht. Ja? Also das ist dann wieder ein Vorteil für die klassischen Wide-Receiver. Also ich glaube auch, dass sie mega happy sind damit. Und dass ich bin auch überzeugt davon, dass der wirklich einen Impact haben wird. Also den werden wir früh sehen, auch auf dem Scoreboard.
Ich möchte positiv noch herausstellen, das ist so ein innerlicher Feiertag für mich, ist die NFC East. Was haben wir gelacht, was haben wir alle gelacht oder ihr alle auch über die NFC East, ne, dass sich da überhaupt ein Team für die Playoffs qualifiziert, das ist ja ein Witz und so weiter. Aber ich finde so, nach dem Draft ist sie zumindest sportlich echt so ein bisschen aufgewertet. Ne? Also du hast jetzt bei den Giants, die haben den Tony geholt, den Receiver, hatten ja auch Kenny Golladay geholt in der Free Agency. Du hast es gesagt, die Cowboys, die ihre absurde schlechte Defense mit den ersten 6 Picks aufgewertet haben. Du hast die Eagles, die mit Jalen Hurts und DeVonta Smith zumindest mal neue Gesichter haben.
Ja.
Du hast Fitzmagic in Washington. Also ich glaube schon, dass diese Division, ist auch schwer, aber sportlich deutlich mehr Spaß bringt als letzte Saison, oder?
Ja, ich glaube, also ich habe jetzt ein bisschen mehr den Fokus bei den Cowboys gehabt und es wäre ja auch für mich eigentlich schon so tendenziell ein Team gewesen, was wirklich eine sehr, sehr gute Draft gemacht hat, obwohl sie sehr fokussiert natürlich auf die Defense sind, aber ich meine, das ist doch super geil. Wenn du dann so einen Linebacker wie Micah Parsons bekommst, ich meine, das war der gefühlte Top-Defender und der ist natürlich auch eine absolute Vollmaschine. Also die Highlight-Tapes, der hat mir, glaube ich, 3-mal heute angeguckt, der kann tief covern, der kann downhill kommen und dir ins Gesicht springen. Also was für ein Vollathlet, ja. Also das ist natürlich super cool, dann solche Leute zu haben und dass sie da den Fokus drauf gelegt haben. Aber auch Philadelphia hat gut gedraftet und sind auch gut am Start. Also Washington selber kann ich gar nicht so einschätzen, weil ich mich nicht so intensiv damit beschäftigt habe. Aber bei den Eagles und den Cowboys fand ich das eigentlich ganz ordentlich, was sie gemacht haben. Also durch die Bank weg haben die eigentlich alle so von der Schulnote eine 2 bekommen. Also ich finde, die haben das echt alle gut gemacht.
Was ihr, das dürfen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen, gerade im Chat wild diskutiert, ist die Personalie Tim Tebow. Kurz vor Beginn des Drafts, kurz vor Beginn der Auseinandersetzung um Aaron Rodgers, ploppte das ja aus dem Nichts eigentlich auf, dass er jetzt im Training ist bei den Jaguars als Tight End mit mittlerweile 33 Jahren. Was würdest du denn davon halten, Stolle, wenn Tim Tebow nach gefühlt, weiß ich nicht, 10 Jahren sein Comeback in der NFL feiert und dann als Tight End? Das ist absurd, oder?
Dann wäre es ja A, das, was ihm sehr viele schon vornherein nahegelegt hatten. Aber eigentlich fand ich es doch bezeichnend, dass da kommt diese News, Tim Tebow, und eine Dreiviertelstunde später ist die komplett schon wieder weg. Das ist so passend zu seiner NFL-Karriere. Da kommt Tim Tebow und dann ist er auch schon wieder weg. Das ist so wie so ein Synonym seiner NFL-Laufbahn. Also, aber er ist ja jetzt Nachbar mit Urban Meyer. Also, ich meine, klar, die kennen sich. Ich meine, Urban liebt Tim Tebow. Die kennen sich. Es war ja sein Quarterback, wo Florida Meister geworden ist. Der liebt den. Und ich bin mir sicher, wenn der nicht Tight End wird, dann kriegt er irgendeinen Advisor-Job bei den Jaguars. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wir werden Tim Tebow sehen in den nächsten Jahren in Jacksonville, ob auf dem Feld. Ja, ich weiß nicht.
Aber sie haben relativ spät erst den Need Tight End adressiert im Draft. Und er darf nochmal wiederkommen. Ein zweites Mal.
Ja, das ist doch schön. Wie gesagt, er ist ein Nachbar. Also vielleicht muss er den Urban Meyer auch zum Training fahren.
Okay, also Stolle, möchtest du noch jemanden positiv herausstellen? Sonst würden wir langsam mal zu den etwas negativen Vibes kommen.
Genau, ich würde mich nur noch dem NFC East-Thema insofern anschließen, dass ich fand, dass die Giants mir echt gut gefallen haben mit ihren Picks und vor allen Dingen, wie gesagt, zweimal runtertraden und trotzdem diesen Value bekommen in den ersten beiden Runden, sowohl in Sachen Pass-Rush als auch in Sachen Wide-Receiver und damit ja auch fürs nächste Jahr dann richtig abzuräumen. Du kriegst den First-Rounder der Bears noch on top. Also ein Team, was, fand ich, 2020 schon eine sehr, sehr gute Defense hatte und was jetzt in der Offense verdammt viel Talent auf einmal hat. Also Mr. Jones hat keine Ausrede mehr jetzt. Das muss dieses Jahr richtig rocken. Das könnte tatsächlich, also ich glaube auch, dass die NFC East wesentlich spannender geworden ist. Also im Sinne von, spannend war sie ja leider im sehr schlechten Sinne auch in der letzten Saison, aber einfach, dass sie sich alle stark verbessert haben, glaube ich.
Also unterschreibe ich auch, aber ich habe mir auch noch geschrieben, die Miami Dolphins fand ich auch wirklich großartig. Also das Jalen Waddle, mal abgesehen von seiner Reaktion, die hervorragende Memes hervorgerufen hat, ist meiner Meinung nach ein absoluter Big Play-Kandidat, also eine richtige Rakete. Jalen Phillips aus Miami als Edge Rusher, die haben von Notre Dame den Offensive Tackle, Liam Eichenberg, also da sind wirklich, und Hunter Long, also wirklich ein Allround Tight End, das volle Paket aus Boston, von Boston College. Das sind richtig gute Additionen zu schon wirklich einem sehr schnellen, athletischen oder vor allen Dingen auch taktisch sehr gutem Team. Also die sind meiner Meinung nach hervorragend über diese Draft, durch die Draft.
Also das, was wir eben über die AFC East gesagt haben, kann man, finde ich, auch wunderbar, über die NFC East kann man auch wunderbar über die AFC East sagen. Weil, also du hast die Jets, die sehr viel Kapital hatten, vernünftig gepickt haben. Du hast die Dolphins, du hast die Patriots.
Patriots, ja.
Die auch schon in der Free Agency eine Menge Gas gegeben haben. Also da finde ich, würde mir schwer fallen zu sagen, wer gewinnt denn jetzt, stand jetzt die AFC East.
Aber Stoller hat es vorhin auch angesprochen.
Und die Bills nicht zu vergessen. Also die waren ja eh schon gut.
Definitiv. Also es ist ja auch immer so krass, wie viele wirklich Vollmaschinen da draußen in Anführungsstrichen zur Verfügung stehen.
Und uns haben sie nicht mal angerufen.
Und wir sind noch nicht mal auf dem Zettel. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Aber wie sie dann auch da geschickt haben, und Scholl hat es ja vorhin ganz richtig gesagt, also man kann eigentlich sich kaum ein Team angucken, was jetzt wirklich eine absolute Vollkatastrophe war. Also da sticht jetzt kein Team raus und sagst, okay, das ging gar nicht, was sie gemacht haben. Vielleicht das ein oder andere Team hat nicht so wirklich die Top-Prospects bekommen auf den Needs, aber sie haben sich trotzdem einigermaßen gefühlt. Und wir wissen ja auch alle, am Ende des Tages weißt du nicht, ob der Spieler, auch wenn er entsprechend gerankt ist und die entsprechenden Zahlen auf den Tisch legt über seine Pro-Days, ob er dann auch wirklich ankommt in der NFL, ob er wirklich abliefern kann, ob er das System und das, hier ist übrigens dein Playbook, Kutsche, 800 Seiten, wäre ganz geil, wenn du das bis morgen könntest.
Ja, auswendig.
So, ob das alles funktioniert, ob sie das alles hinbekommen und das umsetzen können am Ende des Tages. Aber ich glaube, dass da auch kein Team wirklich so brutal rausfällt, du sagst ja absolute Vollkatastrophe, also da stimme ich Stoll 100% zu.
Über wen wir natürlich auch noch mal kurz sprechen müssen, Fixie Hartmann zum Beispiel schreibt das auf YouTube, sind die Bears.
Wie war der Name?
Fixie Hartmann. aber mit X.
Kutsche, sehr geil.
Ja, da bist du ein gelungenes Handeln, würde ich sagen.
Ist sehr, sehr gut. Ja, ist sehr, sehr gut.
Sind die Bears.
Ja, ich möchte das...
Bisschen Disziplin hier jetzt.
Über den Namen habe ich die Frage nicht gehört. War schon raus.
Ich bin auch gar nicht dazu gekommen, sie zu stellen.
Okay. Sind die Bears, bei denen dann letztlich Justin Fields gelandet ist. Es ist ja nicht so schwer. Also die Historie von guten Bears-Quarterbacks ist ja nicht so lang. Ja. Könnt ihr die Euphorie, die sich jetzt rund um Soldier Fields auftut, nachvollziehen, Stolle, Max?
Ich kann gerade nicht reden, Stolle.
ja, aber es ist auch das, weiß ich nicht, 27. Mal, dass es diese Euphorie in Chicago gibt. Also sie haben ja schon sehr viele Quarterbacks gehabt, wo sie dachten, das ist jetzt die Lösung, das ist der Mann. Von Rex Grossman, Kate McNown, Mitch Trubisky, you name it.
Die Liste ist lang.
Ja. Die Liste ist verdammt lang. Und der Letzte, der wirklich was gerissen hat bei den Bears, ist Sid Luckman. Ich glaube, das waren es die 50er oder sogar noch früher? Also Bears Quarterbacks sind notorisch scheiße. Deswegen wäre das schon cool, wenn es jetzt mal funktioniert. Aber ich bin natürlich ehrlich, wenn es nicht funktioniert, bin ich auch nicht sauer. Also, deswegen. Aber ich kann die Euphorie verstehen. Logisch vor allen Dingen, dass die ihn halt, das ist ja eher so ein, ja, so ein Mock-Draft-Fun-Szenario, ja, dass der aus den Top 10 rausfällt und du kannst dir dann greifen. Das hat ja keiner für möglich gehalten, dass das passiert. Da muss man ja ehrlich sagen, ist es natürlich geil.
Ja. Also ich mag Justin Fields tatsächlich. Find den mega cool. Hat jetzt nicht, glaube ich, nicht so viel gespielt im letzten Jahr oder allgemein 17 Starts oder was hatte er gehabt?
Ja, letzte Saison, Big Ten hat ja später angefangen. Er hat sich ja auch sehr dafür eingesetzt, dass die Saison doch noch anfängt und früher anfängt. Da hat er wirklich sehr viel Petition gestartet und hast du nicht gesehen.
Aber ich mag ihn. Also ich könnte mir vorstellen, dass, aber wie Stolz schon gesagt hat, also die Liste ist lang. Aber es wäre schön für Chicago, weil ich muss immer wieder sagen, es war in den letzten Jahren immer sehr, sehr schwer, die Bears zu gucken. Und ich meine, klar, wenn die Bears gegen die Packers spielen, und das sind natürlich Highlights, aber da willst du natürlich auch ein schönes, gutes Footballspiel sehen. Insofern, und das nicht so, oh, wo du sagst, oh, kann jetzt mal irgendwas passieren, außer 1, 2, 3 Punt. Und das ist halt irgendwie, sicherlich könnte so ein X-Faktor sein, wo ich mir vorstelle, okay, da könnte durchaus was passieren. So ein taffer Bursche. Also ich mag den, ich finde ihn gut.
Bevor wir jetzt aber erstmal muss er natürlich an Andy Dalton vorbeikommen. Ja, ne?
Das ist nicht so einfach.
Ja, das ist so sehr, einfach. Sehr, sehr, sehr schwer.
Bevor wir jetzt gleich so ein bisschen negativer werden, ich lese hier schon ganz oft Houston Texans, die werden sicherlich gleich hier aufploppen. Lasst uns doch aber nochmal über zwei positive Personalien sprechen. Amon-Ra St. Brown, der zweite St. Brown-Bruder, ist jetzt auch in der NFL bei den Lions gelandet und ein Österreicher ist jetzt auch in der NFL, nämlich bei den eben angesprochenen Chicago Bears, Thomas Schaffer, ein D-Liner.
Aber der war, glaube ich, undrafted.
Der war undrafted, ist nicht gedraftet worden, aber ist dann, ist dann genommen worden von den Bears. Amon-Ra St. Brown, Stolle, wirkt für mich so, er wurde in der 4. Runde gepickt. Für die Lions klingt erstmal jetzt nicht so sexy, aber ich glaube, wenn man sich das Receiver-Core der Lions mal anguckt, der kann da von Day One an spielen, ne?
Ja, ich glaube, dass er da eine sehr gute Chance hat. Es war lustigerweise am Sonntag im ZDF Sport so eine kleine Reportage. Die begleiten die St. Browns ja immer mal wieder war und die waren scheinbar bei der Draft Party da, die dann, wie sowas dann gerne auch mal endet, halt etwas traurig war an Day 2, weil irgendwie er wurde halt doch nicht gepickt. Ich hätte auch gedacht, dass er in der dritten Runde weggeht, aber die Receiver Class war halt verdammt tief und dann passiert das. Sein Bruder ist ja auch in der vierten Runde zu den Packers gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, dass er eine echt gute Chance hat, nicht nur einfach einen Roster-Spot zu bekommen, sondern wirklich gut auf dem Feld zu stehen, viel Action zu bekommen. Und ich finde, der passt auch so ein bisschen in das, was die Lions jetzt versuchen, was der Campbell da versucht. Da ging, wenn man sich den Draft anguckt, der Lions, da sind ja schon eher physische Spieler am Start. Ich glaube, da geht es darum, auch so eine neue Kultur dahin zu packen, so eine Mentality. Und ich glaube, er ist halt auch ein physischer Receiver. Und ich glaube, das passt ganz gut zu den Lions. Und das Geile ist natürlich, wir können jetzt quasi, die NFC North ist quasi die NFC, sprechen Sie Deutsch.
Ja, na klar. Und nach dem Weggang in der Free Agency von Kenny Golladay und Marvin Jones ist das sicherlich auch eine sehr gute Addition. Und sie sagen auch, also er wäre einer von den Top-Slot-Receivern in der. Ist aber auch jetzt wieder nicht der Größte, aber ist ein Playmaker, ist ein Baller, ja, wie man so schön sagt. Und der hat auch mal für die Jugendnationalmannschaft gespielt für Deutschland bei einer EM.
Und du warst sein Coach?
Nee, ich war da schon im Herrenbereich. Ja. Das war ja ein paar Jahre später. Das ist auch gar nicht so lange her. Ich glaube, drei, vier Jahre oder so. Ja. Und ja, auch da schon natürlich ein absoluter Impact-Player. Ne? Und dann natürlich noch die Weiterentwicklung. Also ich habe auch mitbekommen, dass er sehr spät gegangen ist, also in den Draft genommen wurde, aber und auch nicht so glücklich drüber war. Aber trotzdem ist das so ein, wie man immer so schön sagt, so ein Hidden Gem am dritten Tag.
Hidden Gem?
Hidden Gem. Ja, Hidden Jam an Tag 3. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch gerade, wie du angesprochen hast, aufgrund der Receiver-Situation in Detroit durchaus einen Shot kriegt.
Und die St. Browns sind noch nicht durch. Osiris gibt es ja auch noch. Der wird auch noch in die Liga gespielt. Eines Tages.
Irgendwann.
Ja. Was wissen wir denn über Thomas Schaffer?
Thomas Schaffer hat mit Osiris zusammengespielt. Das wissen wir zum Beispiel. Beide Stanford. Ich glaube, der Schaffer war jetzt in der letzten Saison auch einer der Defensive Captains, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall war er einer der wichtigen Player in dieser Defense. Die Pac-12 hat er erst sehr spät angefangen zu spielen. Ich glaube, die haben nur 6 Spiele gemacht oder sowas. Also, ich finde es schon mal bezeichnend, dass er relativ schnell bei den Undrafted weg war. Und normalerweise ist ja auch recht häufig, dass du dann irgendwie local unterkommst. Aber dass er eben doch ganz woanders hingeht, zeigt mir, dass ihn da scheinbar schon mehrere Teams auf der Uhr hatten und sich mit ihm beschäftigt haben. Wieso soll er nicht eine Chance bekommen? Ich meine, der hat erst relativ spät mit Football, glaube ich, angefangen und hat es auch in Stanford geschafft zu einem Starter. Also warum soll er es nicht in der NFL auch schaffen? Wäre doch cool, wenn es den Platzgummer und den Schaffer und die St. Browns und also
ich find's auch
mehr cool davon. Ja.
Gerhard Polt wird es freuen, man spricht Deutsch.
Ja.
Ja.
Aber Sandro, Gerhard Polt? Ja, ja.
Nicht?
Man spricht Deutsch. Lange her, Gerhard
Polt.
Ne?
Ja, ist sehr lange.
Sehr lange her, ne?
Gut.
Ja.
So, negativ. Was hat euch denn nicht gefallen? Haut mal einen raus, Stolle. Beim Draft.
Saints. Ich fand, die Saints haben einen scheiß Draft hingelegt. Also, ich fand für ein Team, also grundsätzlich erstmal für ein Team, was ja schon in der Free Agency quasi nicht stattfinden konnte, aufgrund der finanziellen Situation und du musstest auch noch viele Spieler loswerden, um überhaupt erstmal runterzukommen unter den Cap. Dafür haben sie, fand ich, einen brutal schlechten Draft hingelegt. Also Peyton Turner in der ersten Runde, ich glaube, dass Peyton Turner gut zu den Saints passt, aber der war, also das war wirklich ein brutaler Reach, meiner Meinung nach. Ist auch eher stark gegen den Lauf als Pass-Rusher und ich hatte eigentlich gedacht, dass sie sich eher jemanden holen, der ihren super Pass-Rusher Cameron Jordan einfach ein bisschen entlastet, weil Davenport, den sie vor ein paar Jahren in der ersten Runde, wo sie auch hochgetradet haben, der ist ja ehrlich gesagt ziemlich dürftig bisher. Pete Warner in der zweiten Runde, ich glaube, der passt ganz gut, aber es war für mich auch mindestens eine Runde zu früh und alles, was danach kam, also es war immer einfach so, auch Ian Book, keine Ahnung, warum die Saints einen Tight End brauchen, Aber Ian Book in der vierten Runde machte überhaupt keinen Sinn. Also die sind ja auch noch hochgetradet teilweise für die Spieler, fand ich einfach keinen schönen Draft, den die Saints hingelegt haben. Und gefühlt von dem, wenn man guckt, wen die da haben, sage ich, also ich weiß nicht, ob da wirklich ein Impact-Player dabei ist. Da bin ich echt gespannt. Und darum geht es ja am Ende irgendwie auch. Und also ich fand, für ein Team, was so viele Needs hat und so viele Lücken, war das ein ziemlich schwacher Draft.
Unser neuer Freund Fixi Hartmann schreibt übrigens, Kutsche hat die ZDF-Reportage nicht gesehen. Also Osiris spielt schon gar kein Football mehr. Ist tatsächlich an mir vorbeigegangen.
Na siehst du.
Dann nehme ich zurück, den dritten St. Brown werden wir nicht in der NFL sehen. Wer hat dir denn nicht gefallen?
Ja, ich hatte das vorhin schon mal so ein bisschen eingestreut, dass ich die Draft der Houston Texans nicht so ganz irgendwie verstanden habe. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da sehr viele Baustellen sind. Irgendwie kein Cornerback in der Draft. Da habe ich auch mitgerechnet, dass da irgendwas passiert. Den Quarterback Davis Mills habe ich jetzt aus Stanford habe ich auch nicht so wirklich verstanden, weil ich glaube auch nicht, Worst Case ist er auch kein wirklicher Ersatz für Deshaun Watson. Also das war für mich auch so ein bisschen so, okay, kann man machen. Er hat auch, glaube ich, die ein oder andere Verletzung schon gehabt. Collins als Wide Receiver aus Michigan ist sicherlich nicht verkehrt, aber so im Großen und Ganzen, also ich, wie gesagt, ich will es gar nicht so ins Negative ziehen, aber ich hätte mir von den Texans irgendwie gewünscht, dass man so ein paar mehr Wow-Momente hat. Und die haben überhaupt nicht gefehlt.
Also für Wow-Momente können die Texans gerade nicht.
Gar nicht so, ne? Kriegen sie gar nicht so hin. Naja, aber das meine ich halt. Also da ist jetzt, kann viel passieren, aber ich glaube nicht. Also das hat mich so. Ich habe das mir angeguckt, dachte so, ja gut, okay, klasse. Aber wirklich umgehauen hat mich das nicht. Also ich fand die nicht besonders geschickt in dem, was sie gemacht haben.
Ist natürlich auch schwer, aber, wenn du nur 5 Picks hast und dann erst ab der dritten Runde eingreifst, dann den ersten Pick tatsächlich für einen Quarterback zu investieren, zeigt das, dann auch, dass sie jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einer Rückkehr von Deshaun Watson rechnen.
Du wirst im Worst Case ausgehen, ne?
Aber ich glaube, ich fand den Pick gut von Davis Mills und ich fand ihn halt auch, ich glaube, das ist so ein Fall von, du hast ja keine andere Wahl. Also ich denke, sie hätten gern was anderes gepickt, aber ich denke, ich meine, die wissen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als wir alle. Und seien wir mal ehrlich, die Situation um Deshaun Watson, die ist mehr als scheiße. Und deswegen, klar, sie haben auch in der Free Agency gearbeitet, aber ich glaube, ich mag Davis Mills, wenn der fit bleiben kann, ist das, glaube ich, durchaus ein talentierter Quarterback. Deswegen kann ich den Pick durchaus nachvollziehen, weil du halt auch sagst, okay, wir müssen vielleicht doch irgendwie noch nachbessern auf der Position und vielleicht ein bisschen zukunftsorientiert sein, weil wir nicht wissen, wo es überhaupt hingeht. Vielleicht hat sich das Ding auch ein paar Monaten erledigt. Ja, wir könnten ihn auch wieder loswerden, aber was willst du machen? Manchmal ist wie das und dann finde ich, ist es ein deutlich besserer Pick, als Minnesota irgendwie Kellen Mond zu holen oder auch Tampa Bay. Den Trask finde ich völlig viel zu früh. Und ich halte auch nicht so viel von dem. Dann fand ich den Pick schon besser und ich glaube, es ging da auch weniger um eigentlichen Need, sondern eher so ein, wir haben ein Problem Need.
Passt doch zu Houston. Ich glaube, Houston allerdings spielt in der kommenden Saison tatsächlich so in der eigenen Liga. Also wenn man jetzt sagt, sag mal, wer wird deiner Meinung nach das schlechteste Team der kommenden Saison, werden doch alle Texans sagen.
Ja. Auf jeden.
Also ich glaube nicht, dass noch viele Leute Jets sagen. Also, oder Jaguars oder so. Ne? Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube schon, dass die sehr viel dafür tun, dass sie diesen Stempel kriegen. Ja.
Peter Gänger sagt, die Tagesschau hat angefangen. Vielen Dank für diese Info. Ja. Wir sind auch bald raus. Also wir sollten uns alle noch alles noch genießen.
Ah, ruhig.
Ja, also, was hat das mit dem 2015? Werden wir nicht aufgeklärt hier, ja.
Thorsten Schäper schreibt noch, eine lustige Szene war, als der Longsnapper von den Panthers gedraftet wurde und er es am Telefon selber nicht glauben konnte. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, am Mittwoch gibt es eine neue Folge Boulevard, die NFL-Kuri oder die Kuriositäten aus dem NFL-Draft 2021. Da wird der gute Longsnapper der Panthers und Cheeseman.
Und Herrn Cheeseman.
Und Herrn Cheeseman, der neue Longsnapper, leider nicht von den Packers, sondern von Washington gepickt, natürlich auch drin auftauchen. Also hört oder schaut.
Da werden wir über die Longsnapper sprechen, nehmen wir uns fest vor.
Hört oder schaut euch Sonntag den Boulevard an. Ich finde, Verlierer würde ich gern noch nennen, wieder Menschen, die eigentlich gar nicht vor Ort waren, nämlich Russell Wilson und Big Ben. Beide brauchen eigentlich Verstärkung rund um sich herum mit O-Line und beide, die Seahawks und die Steelers, haben da wenig bis gar nichts investiert. Also Russell Wilson und Big Ben wird der Draft nicht gefallen haben, oder?
Naja gut, Big Ben hat zumindest die eine oder andere Waffe bekommen. Russell Wilson, gut, die Seahawks hatten jetzt auch nicht so viele Picks. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie dann wie wild runtertraden, um da mehr draus zu machen. Aber auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich, weißt du, am Ende sitzt er wahrscheinlich in so einer anonymen Selbsthilfegruppe mit Aaron Rodgers zusammen und sagt, ist alles wie immer nach dem Draft, haben wir dann nichts gemacht, wie ich es gebraucht hätte.
Aber ist doch eine super, super Überleitung auch zu. Aber da kommen wir gleich noch zu wahrscheinlich, ne? Die paar Minuten haben wir noch. Ja, also ich glaube, ein Center haben, die Steelers haben ein Center, glaube ich, genau, haben sie gedraftet, ja, genau. Soll ja auch ein ganz guter Ersatz sein. Was ich bei den Steelers eigentlich ganz cool fand, ist Najee Harris. Also hätte ich jetzt auch, also erste Runde, wird, glaube ich, Pick, was war das? Pick 15?
24,
ja. Finde ich super. Also ich war sehr positiv überrascht. Julian Spohr, guter Freund von mir, hat das schon im Januar prognostiziert, dass das passieren wird, nachdem sie, glaube ich, gegen die Browns verloren haben, dass sie dann noch einen ganz guten Pick bekommen in der ersten Runde. Und das ist ja auch ein absolutes Viech. Also der Typ ist ja eine absolute Vollmaschine. Sowas, wenn sowas da auf dich zukommt, und das ist ja genau das, was du brauchst als Running Back für die NFL. Also ich glaube, dass das...
Der wird wahrscheinlich auch jeden einzelnen Snap spielen, oder?
Also kann er auch. Kann auch. Gut, er war jetzt auch ein bisschen angeschlagen am Ende der College-Saison, aber trotzdem, der ist eine absolute Vollgranate, und es ist ja auch das ist ja aber so im College-Football, es gibt dann immer, das ist ja auch ein sehr, sehr hohes Niveau und unglaublicher Speed, und dann gibt es halt auch mal noch so Typen, da sieht das dann aus, als ob ein Erwachsener mitspielt beim Highschool-Football, ja, also das ist schon echt krass, also wie der Typ drauf ist. Das hat mich also bei den Steelers eigentlich ganz gewollt. Ich glaube, da könnte Big Ben dann schon doch auch ziemlich sich drüber freuen, dass er da nochmal eine ziemliche Entlastung, nenne ich es jetzt einfach mal.
Wenn er denn Lücken vorfindet, ne? Also wenn ihm keiner Platz verschafft in der O-Line, dann bringt es dir auch nichts, wenn du so einen guten Running Back hast.
Ja, wobei, der fährt nach vorne.
Ja?
Ja.
So wie wir.
So wie wir, die meistens dann nach vorne fallen. Ne? Ja, genau.
Okay. Super. Wollt ihr noch irgendwas Richtung Draft loswerden, ihr beiden, oder ihr in den Kommentaren? Sonst würden wir uns zum Brennpunkt Aaron Rodgers noch mal kurz begeben.
Nee, lass uns noch mal über die Longsnapper reden, bitte.
Das machen wir am Mittwoch, Stolle. Da geht es um Mr. Irrelevant noch mal, der eine Geschichte hat.
Aber ich möchte, dass ihr sehr detailliert darauf eingeht, weil die Frage, die sich mir halt stellt, wenn zwei Longsnapper gedraftet werden und das nicht mit den beiden letzten Picks, sondern irgendwie in Runde 5 oder so, ist das Talentlevel der restlichen Spieler so scheiße? Waren die zu faul, weiter zu scouten? Wie kommt man da raus?
Die Antwort auf diese Frage wird Max dir im Boulevard geben.
Verspreche ich dir.
Sehr, ich bin mir sicher, da wird es ein Pamphlet.
Da gibt es einen Monolog.
Auf die Position des Longsnappers.
Ja, geben. Mit erhobenem Zeigefinger.
Und Fullback bitte auch. Die Ravens haben Fullback gedraftet. Ich glaube, das waren die einzigen.
Ja, ja, sehr wenig Spezialisten sonst. Ne? Kicker, wie viele Kicker sind weggegangen?
Zwei? Drei? Nee, zwei.
Zwei, glaube ich.
Haben die Bengals dann, glaube ich, eingeholt.
Die Bengals haben in der fünften Runde, das ist heutzutage schon sehr früh für den Kicker.
Ja. Ja. Aaron Rodgers ist das Thema, müssen wir drüber sprechen. Vor allem natürlich mit dir, Stolle. Kurz bevor der Draft losging, plötzlich gab es Gerüchte, er hätte schon intern gesagt, er ist beleidigt, er möchte nicht wiederkommen. Offenbar hängt ihm da immer noch etwas quer, nachdem die Packers 2020 ja Jordan Love gedraftet haben. Dann heißt es, es gibt drei Teams, die er sich vorstellen könnte, Broncos, Raiders, 49ers. Er würde die Entlassung von GM Gute Kunst fordern, sonst kommt er erst recht nicht zurück. War beim Kentucky Derby, hat aber wohl nicht offiziell was gesagt, nur so außerhalb, off the record, was. Was ist denn da los, Stolle?
Was ist da los?
Das Thema beschäftigt uns ja jetzt auch schon Wochen und Monate, jetzt ist es plötzlich wieder heiß. Warum gibt es da so einen Alarm um Aaron Rodgers in deinem Käseland?
Na gut, also ich bin vor allen Dingen fasziniert, wie schnell plötzlich aus jeder Kanone irgendwas geschossen wurde rund um den Draft und ja immer noch. Und die einzige Off-Record-Aussage, die man von Rodgers bekommen hat, war ja vom Kentucky Derby, dass er A, nicht gerade glücklich darüber ist, dass es da rauskam, und B, dass er eigentlich total gerne in Green Bay ist. Ich glaube trotzdem, dass er sehr unglücklich ist mit der Politik, vor allem die Brian Gutekunst da macht. Kann ich zum Teil nachvollziehen. Ich habe aber auch noch einen anderen Ansatz, den werde ich jetzt aber nicht verraten, sonst ist mein nächster Bam und Bert nicht schon hinfällig. Denn da muss ich dann mal sagen, hier wird nicht gespoilert, weil da wird Aaron Rodgers auf jeden Fall ein Thema sein. Am Ende des Tages, Aaron Rodgers wird mit Sicherheit nicht getradet, glaube ich einfach nicht. Auch dieses Gelaber, er will das Gute, konnte es weg. Ja, nie im Leben wird ein Team den GM rausschmeißen, weil der Quarterback sagt, ich mag den nicht. Das wird nicht passieren. Und die Teams, die jetzt genannt wurden, die einzigen, die eine tatsächliche Titelchance haben, sind die 49ers. Und da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht als Quarterback. Und die 49ers haben ja auch schon sehr deutlich gesagt, das Thema, ich habe angerufen, aber das Thema Trade war quasi nicht mal Thema. Also die Packers werden den nicht hergeben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe auch nicht, dass Aaron Rodgers momentan sehr viel Leverage hat. Am Ende des Tages hast du ein Team, was 13 Spiele zwei Jahre in Folge gewonnen hat. Also kann sich dein GM und dein Coach auch hinstellen und sagen, Digga, so viel mehr hätten wir tatsächlich nicht tun können. Ja, und mit einem Receiver mehr hättest du wahrscheinlich auch nur 2,5 Touchdowns mehr geworfen. Also du bist eine Maschine, aber guck dir das mal an, wir haben Aaron Jones zurückgebracht jetzt. Das hat, glaube ich, keiner erwartet, dass der zurückkommt. Wir haben jetzt einen Receiver gedraftet, wir haben wieder was für die O-Line investiert. So viel mehr können wir da nicht machen. Können auch nicht jedes Jahr einen Wide Receiver draften. Ja, also ich glaube, da wird wieder sehr viel heiß gekocht und gegessen wird dann doch nicht so warm. Und er hat halt, wie gesagt, wenn er sagt, er spielt nicht, dann spielt er halt nicht. Und dann ist genau der Mann, den sie als seinen Nachfolger gedraftet haben, der spielt dann halt. Also wo ist das Druckmittel, was er hat?
Jeopardy. Da können wir auch schön zurücktreten und nur noch Jeopardy machen. Gefällt ihm
ja
auch.
Ja, aber deswegen, sie haben ja einen Nachfolger gedraftet. Der müsste vielleicht früher spielen, als ihnen das lieb wäre. Aber grundsätzlich sind die Packers, haben sich auf diesen Fall vorbereitet. So wie es damals auch die Packers bei Brett Favre gemacht haben. Und deswegen sehe ich einfach nicht, dass er wirklich, ich glaube, er ist mit vielen Punkten unglücklich. Ich glaube aber nicht, dass er wollte, dass das rauskommt, wo auch immer das herkam. Weil der erste Gedanke, den man hat, ist ja, das kommt von ihm oder von seiner Seite. Aber er hat ja im Kentucky Derby verlauten lassen, das sollte so nicht rauskommen. Also fragt man sich, wo kommt es denn dann her? Wer hat denn das Ding dann gestreut?
Wer hat das geleakt? Also mein größtes Problem ist, mir Aaron Rodgers in irgendeinem anderen Trikot vorzustellen. Stell dir mal vor, der steht da plötzlich in einem Denver Broncos Trikot oder bei den 49ers oder bei den Raiders. Ja, also wie krass. Also da gibt es ja so ein paar.
Es wurde ja auch noch nie ein amtierender MVP getradet.
Das kann ich mir ehrlich gesagt auf meinem besten Willen nicht vorstellen. Aber alleine dieser Gedanke da dran, ja, dass er da plötzlich in einem 49ers-Trikot steht und du denkst so, okay, das kann irgendwie nicht, irgendwas ist hier nicht richtig. Also es gibt einfach so ein paar Charaktere, die man so bestimmten Franchises einfach komplett zuordnet. Also ich habe auch echt lange gebraucht, um einen Tom Brady mit Tampa Bay Helm und Jersey irgendwie also wahrzunehmen und irgendwie zuzulassen, ja, weil es war für mich irgendwie klar, der sah immer in 8 verschiedenen Patriots-Uniformen, aber sah halt immer nur immer New England. So, das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und der ist ja auch, wir haben ja unheimlich viel über ihn gesprochen und er ist ja auch ein absoluter Top-Quarterback. Also liefert ja ab und ist wirklich ein richtig guter Mann. Also wenn er, man will mir auch nichts unterstellen in irgendeiner Art und Weise, aber er, ich finde es immer ganz furchtbar, wenn irgendwie dann Forderungen gestellt werden. Wünsche und Forderungen sind zwei verschiedene Dinge. Ja, sich einzubringen und zu sagen, in welche Richtung das gehen kann, womit er sich wohlfühlt, das ist ein Dialog, das macht Sinn. Aber zu sagen, ja, wenn ihr nicht, dann ich nicht, so. Wie gesagt, ich will niemandem was unterstellen, aber das könnte, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, also das ist.
Aber das ist. Ja. Das ist auch so ein Phänomen. Ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist Kyler Murray, der kurz vorm Draft in einem Interview gefragt wurde, ob er denn der Meinung ist, er hätte auch quasi, sollte Einfluss auf den Draft haben. Und Kyler Murray sagt: Ja, logisch, das ist doch eine Quarterback League, also selbstverständlich sollte der Coach und alle, die da Entscheidungen treffen, auch mit mir reden. Und das, finde ich, ist doch so ein Paradebeispiel dafür. Ja? Also Kyler Murray hat ehrlich gesagt noch nichts gerissen in seinem NFL-Leben, ja, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Ist ein spannender Quarterback, ein super Talent, aber wenn von vornherein diese Einstellung herrscht, ich als Quarterback, ohne mich geht hier gar nichts, ihr braucht mich und ich muss in alles involviert sein, am Ende ist niemand, sollte niemand größer sein als, als die Franchise selbst, ja. Und am Ende sollte es immer um das Team gehen und ich meine, die verdienen alle genug. Und sicherlich sind sie nicht glücklich über jede Entscheidung, die getroffen wird, aber ganz ehrlich, jeder O-Liner, jeder Wide Receiver, jeder D-Liner, der muss jedes Jahr im Draft zittern, weil irgendeiner auf seiner Position gedraftet wird. Ich finde es ehrlich gesagt gut, wenn NFL-Teams schlau genug sind und sich da wirklich absichern. Weil die meisten, die Miami Dolphins suchen seit Dan Marino nach einer Antwort. Ja, und ob es jetzt Tua ist, wissen wir auch noch nicht. Ja, also dieses Weitsicht in Sachen Quarterback, das haben sehr wenige. Wenn ich mir die Steelers angucke, das ist auch die Patriots hatten jetzt Glück, dass Mac Jones da noch war. Ja? Also die Saints, glaubt einer von euch, dass es mit Winston oder Hill wirklich, dass das wirklich die Lösung ist?
Ian Book hat sich angesprochen.
Ja, Ian Book ist wahrscheinlich, genau, das Never Judge a Book by It's Ian.
Ich finde den total also, geil, ehrlich gesagt. Ich mag den total gerne. Ich habe mir den auch aufgeschrieben hier so bei Mentionable Draft. Also ich finde den großartig. Ich weiß also... Es gibt ja Leute, die auch ihn kritisieren, aber.
Das sind dir quasi gebuckt.
Ja, ich habe ihn mir gebuckt mal. Also ich könnte mir vorstellen, weil der ist ja auch, sag ich mal, sehr variabel in seinem Spiel, in seiner Spielweise. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Nicht als Starter, aber wir wissen ja alle, dass Peyton da sehr viel mit Packages arbeitet und die Leute involviert und das könnte ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht nicht irgendwie mit einem, sondern vielleicht mit zwei oder dreien für bestimmte Pakete die zusammenstellt und sie auch alle spielen lässt. Also ich finde das großartig. Ich mag den Ansatz.
Ja? Kannst du ja durchaus drauf wetten bei den Bookmakern.
Ja. Ja. Dann sollten wir dieses Buch jetzt auch schließen.
Und nee, erst nochmal der Hinweis, also bei euch wird hier im Chat auch wild diskutiert in Sachen Rodgers. Ich glaube, so die Mehrheit sagt oder kann sich einen Trade nicht vorstellen. Wir sind gespannt, Stolle, was du uns dann in der nächsten Folge Bam und Bärtig noch dazu erzählst.
Ohne Spoiler.
Ganz wilde Theorie. Ich
weiß gar nicht, was er sagen will.
Ich habe auch keine
Deswegen
Ahnung,
kann er auch nicht spoilern. Er
weiß ja gar nicht, was er macht.
Ne? Wann kommt die denn raus?
Damit geht's schon los, wer weiß das schon.
Ja, okay, also könnt ihr euch drauf freuen, kommt irgendwann in nächster Zeit. Ja, schön war's. Guck mal, wir sind fast pünktlich in der Zeit, alle kommen hier rechtzeitig weg. Ich guck mal verstohlen nach rechts.
Ja, Regie ist schon los.
Du kommst auch noch im Hellen nach Hause.
Ja, es ist super.
Genau. Na? Gut, danke Stolle. Schön, dass du es auch noch mit Video dann geschafft hast, dass wir dich doch noch...
Was ist denn der Grund? Ist es heute HSV-Mitgliederversammlung noch oder warum ist ja alle los?
Krisensitzung HSV, ja. Es gibt
Horst hat zum Essen geladen.
Ja.
Wir gehen angeln mit Horst Hubert.
Das ist so ein Hamburger Ding, das verstehst du nicht, Stolle.
Ja. Verstehe, okay. Ja, verstehe.
Gut. Genau. Du kannst ja gerne noch ein bisschen drinbleiben, ist ja alles gut.
Also. Kannst du noch was erzählen, Stolle?
Schaut, wenn ihr es noch nicht macht, unsere Social-Media-Kanäle an. Da gibt es jetzt in den nächsten Tagen auch noch weitere Quote-Cards mit unseren Gewinnern des Drafts. Marc würde jetzt sagen, um ihn mal zu zentieren, wenn ihr uns hier noch nicht folgt auf YouTube, dann macht das mal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch informiert wird, wenn wir wieder live sind. Das ist der Fall nächsten Montag um 19 Uhr live auf YouTube und Twitch. Boulevard, Mittwoch, Bam und Bärtig gibt es auch demnächst. ELF-Talk haben wir gestern ausgesetzt, gibt es aber kommenden Sonntag wieder, können wir jetzt schon auch fix sagen, da kommt nichts dazwischen. Sonntag 19 Uhr auf Twitter Spaces mit David Drain, dem GM der Centurions.
Aus Cologne, Köln.
Genau, also spätestens da hören wir uns dann auch live wieder. Twitter Spaces ist ganz einfach, seid dabei, ist eine geile Sache.
Auf jeden Fall.
Tschüss, tschüss. Bleibt gesund, ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.